Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Aquarellmal-Podcast. Das ist Folge 133 und es geht um Weißraum und die weißen Farben, die wir in der Aquarellmalerei verwenden. Und los geht's! Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, dem einzigen deutschsprachigen Podcast zu Aquarellfarben und der Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Lind und ich liebe die Natur über alles. In meinen Kursen und Aquarellen geht es deswegen immer um die Kombination von Naturliebe und Aquarelltechniken. In diesem Podcast gibt es einen Wechsel zwischen Folgen zu den Pigmenten in Aquarellfarben, es gibt Folgen mit Podcast-Spaziergängen und ich lade ab und zu interessante Gäste zum Podcast ein. Viel Spaß bei dieser Folge! Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Antje Gillind und heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Ich möchte mal eine gestalterische Kategorie besprechen, die in meinem Werk zumindest in den letzten Jahren extrem wichtig geworden ist, nämlich den Weißraum. Und für alle Leute, die gern skizzieren, sei es nun Urban Sketching oder auch Nature Journaling, ist der Weißraum eigentlich eine wichtige Sache. Aber generell ist er natürlich auch von Bedeutung, weil es ein Gestaltungsmittel ist. Es ist einfach eine Komponente in der Kunst sozusagen. Aber nicht nur dort, sondern auch im Leben. Und im zweiten Teil geht es dann um die weißen Pigmente und um die ganz wichtige Frage, sollen wir die eigentlich benutzen in der Aquarellmalerei oder nicht? Genau. Kleiner Spoiler, natürlich können wir die benutzen. Ich mache erstmal kurz ein Update. Ich wollte die Folge eigentlich schon vor Ewigkeiten eingespielt haben. Ich bin wenigstens zweimal früher morgen wach geworden, habe gedacht, Weißraum, oh ja, das wird richtig gut. Ich weiß genau, was ich erzählen will. Aber wir sind umgezogen und einer von diesen Morgenen war dann auch im neuen Haus. So zwischen Umzugskartons und Rollern zum Malern von den Wänden. Also es ist immer noch ein ziemliches Chaos und es war irgendwie klar, dass da irgendwelche Dinge eben zurückstehen mussten. Und es ist eigentlich auch verständlich, dass ich gerade nicht so viel Weißraum in meinem Leben habe, wegen dem, was jetzt eben ansteht. Also, mal kurz, Definition von Weißraum. Also der Weißraum ist auf einem Kunstwerk oder in einem gestalteten Bild der Raum, der weiß geblieben ist. Und du kannst diesen Weißraum in einem größeren Bild, das tatsächlich das gesamte Blatt ausfüllt, bewusst an einigen Stellen einsetzen, um Ruhe zu schaffen. So ein Weißraum hat halt eine bestimmte Funktion. Und ich habe ihn vor ein paar Jahren entdeckt durch Katharina Jäger. Ganz liebe Grüße an Katharina an dieser Stelle, die, als wir mal zusammen gemalt haben, gesagt hat, ich finde es jetzt komisch, den Hintergrund dahin zu malen. Ich stelle meine Motive ganz gern in den Weißraum. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig, dass ich es verstanden habe, halt erfahren, dass der Weißraum immer eine Option ist. Und wenn du ein paar Bilder von mir kennst oder in der Facebook-Gruppe bist, Natur im Skizzenbuch, dann hast du ganz, ganz viele Skizzenbuchseiten schon gesehen, wo ein Schmetterling, eine Pflanze, irgendetwas auf dieser Seite dargestellt ist und häufig dann noch mit Schrift dazu. Und ich würde sagen, das, was da steht, steht im Weißraum. Und ich mag das unglaublich gern, Dinge auf eine weiße Seite zu setzen, wo sonst nicht viel ist, außer eben Weißraum. Denn wenn du Weißraum benutzt, in so einer gewissen Großzügigkeit, dann erwächst du erstmal das Gefühl von Großzügigkeit. Haha. Also eine kleine hauptsächliche Sache wird dargestellt und um sie herum darf einfach viel Platz für nichts sein. Das ist so ähnlich wie bei einer minimalistisch eingerichteten Wohnung, wo einfach viel, viel Platz ist und einige ausgesuchte Möbelstücke dann dort stehen dürfen. Und es erweckt halt dieses Gefühl von Großzügigkeit. Gleichzeitig, wenn man mit viel Weißraum arbeitet, ist die Lesbarkeit von dem, was dargestellt wird, natürlich extrem hoch. Da ist ja nichts, was ablenkt. Wenn ich jetzt da meinen Wiesenstorch schnabel, den habe ich jetzt am Wochenende skizziert, wenn ich den auf der Seite habe und sonst nichts, dann geht es halt nur um den Wiesenstorch schnabel. Und mit dieser Großzügigkeit und der guten Lesbarkeit zusammen entsteht da so eine gewisse Leichtigkeit, so ein Raum zum Durchatmen, so eine Gelassenheit auf einer Skizzenbuchseite. Das finde ich halt total schön. Dieses Gefühl der Ruhe, was auf meinen Skizzenbuchseiten entsteht, das hätte ich gerade so gern mehr in meinem Leben. Also das mag ich so. Das ist für mich tatsächlich auch ein Ziel, diese Ruhe eben nicht nur im Skizzenbuch zu haben, sondern diese Ruhe auch aus der Natur in mich aufzusaugen und für mich auch zu leben. So eine Bedächtigkeit. Also klar möchte ich auch gern mal wieder tanzen gehen oder mal wieder ein bisschen was Wildes machen, aber in Ruhe das Leben zu leben, mit wachem Auge und mit dem Herzen Dinge wahrnehmen, aber erstmal auch in Ruhe, also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon Ruhe gesagt habe, ist jedenfalls ein ganz großes Ziel für mich und Weißraum hilft mir dabei. Und meine Skizzen oder auch Bilder einfach in den Weißraum zu stellen, betont eben auch das Wesentliche. Also von vornherein hast du so eine starke Betonung, ne, auf das, was wichtig ist. Und genauso ist es eben auch im Leben. Also dieses Konzept vom Weißraum kann man ja wieder mal sehr, sehr gut aufs Leben übertragen. Ich würde sagen, in meinem Leben habe ich gerade wenig Weißraum. Mein Leben ist gerade einfach super, super voll. Und es ist halt wie ein Gemälde, das vollgeklatscht ist mit lauter Sachen. Und so wie es in meinem Leben gerade ist, überlappen sich die Gegenstände auch alle, die dort dargestellt sind. Und ich hätte tatsächlich gern nur zwei oder drei Sachen auf der Leinwand, die mein Leben ist, mit viel Weißraum dazwischen, bitte. Das wäre richtig schön. Ich hätte gern diese Klarheit, die dadurch kommt, dass mehr Ruhe im Leben da ist, dass weniger Projekte laufen und die, die dann aber laufen, sind die wichtigen. Und die kann ich dann klar erkennen und klar bedenken. Also so eine klare Priorisierung. Und auch so eine ruhige Priorisierung. Klar gibt es immer viele Dinge zu erledigen, aber so, dass ich in jedem Moment weiß, das ist das Wichtige jetzt gerade. Und momentan bei mir im Leben ist halt alles wichtig, ne? Also hier das mit dem Haus und so, wir leben gerade im Prinzip auf einer Baustelle. Das ist alles etwas, da fehlt der Weißraum. Naja, und dann, wenn ich mehr Weißraum in meinem Leben habe, dann habe ich natürlich auch Zeit, einfach mal zu sein. Also nicht immer nur tun, nicht immer nur die wichtigen Dinge erledigen, die gerade anstehen. Ich möchte wirklich auch einfach leben, fühlen, nachdenken. Was jetzt zum Beispiel meine Arbeit angeht, da kann man das ganz gut zu übertragen. Also in meiner Tätigkeit als Redakteurin in einem kleinen Technologieverlag, da brauchte ich ja keinen Weißraum in meiner Tätigkeit, weil ich eine ausführende Kraft war. Ich habe Arbeitsaufträge bekommen, ich habe sie ausgeführt. Und manchmal war das anstrengend, manchmal nicht so. Im Allgemeinen war die Schlagzahl ziemlich hoch. Aber meine Chefin, die brauchte natürlich diese Zeit zum Bedenken, all der Strategien, zum Formulieren von neuen Plänen. Sie brauchte Weißraum. Sie konnte sich nicht jeden Tag den Terminkalender super vollballern, weil sie ja nicht ausführende Kraft ist, sondern auch ideengebende Kraft. Und in meinem Kunstunternehmen ist es ja genauso. Ich brauche ja auch die Ruhe, Dinge mal zu bedenken. Ich möchte mich ja in meiner Arbeit momentan sehr stark in die Jahreszeit hineinfühlen und mit der Jahreszeit zusammen meine Tutorials anbieten für den Naturliebe-Club Wildlife Aquarell, so dass wir gemeinsam in so ein Gefühl für die Jahreszeit kommen, dass wir diese Achtsamkeit für die Prozesse, die draußen gerade passieren, entwickeln. Und ich kann ja nicht zum achtsamen Sein anleiten, wenn ich selbst die ganze Zeit nur so rumhechle. Also ich brauche den Weißraum für meine eigene Naturverbindung, für meine Arbeit natürlich auch und für Erdung. Ganz, ganz wichtig. Ja, also dass ich weiß, wo ich stehe und wer ich bin und wie es mir gerade geht. Und sowas brauche ich schon immer mal wieder. Tatsächlich nehme ich mir das im Arbeitstag auch. Also von all den Stunden, die ich im Atelier bin, werden immer nur ein Teil in die Produktion von irgendwelchen Sachen reingesteckt. Und der andere Teil geht dann ins Tagebuch schreiben, Ideen notieren. Manchmal lege ich mir auch eine Karte aus einem Orakelkartenset. Das habe ich in letzter Zeit selten gemacht, weil das gerade alles so stressig ist. Dann vergesse ich solche Sachen manchmal. Ja. Im Idealfall mache ich das dann schon früher morgen zu Hause und gar nicht unbedingt im Atelier auf der Arbeit. Aber in Zukunft wird sich das sowieso ein bisschen mehr durchmischen, wenn mein Atelier dann ins Hinterhaus von unserem neuen Haus zieht. Bin ich ja mal gespannt, wie ich das da hinkriege. Ob das alles eine wunderschöne Einheit wird, und ich bin ganz glücklich, oder ob ich mich die ganze Zeit nur um Trennung zwischen den Dingen bemühen werde. So oder so, dieser Raum zum Durchatmen, zum Ruhigsein, zum Runterkommen, den kann man als Weißraum bezeichnen und der funktioniert in unserem Leben eben genauso wie in einem Bild. Er gibt uns Klarheit, Ruhe, Luft zum Durchatmen und erlaubt uns, den Blick auf das Wesentliche wieder zu lenken. Und um dahin zu kommen, dass man so halt lebt, hilft es, ein bisschen weniger zu machen. Also ein bisschen weniger Projekte sich auf den Zettel zu schreiben. Die Dinge, die man macht, vielleicht langsamer zu machen, ein bisschen bedächtiger. Und zwischendrin immer mal wieder bewusst zu atmen. Es gibt Tätigkeiten, die ich ausführe, wo ich merke, dass meine Atmung ganz flach wird. Und da bin ich nach kurzer Zeit dann auch relativ gestresst. Und da sich einfach mal daran zu gewöhnen, zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze zum Essen, dann atme ich erstmal. Wenn ich mir einen Kaffee geholt habe und ich fange an, einen Kaffee zu trinken, erstmal dreimal durchatmen. Es gibt ganz viele Momente, wo 3 bis 5 Mal durchatmen gut möglich ist. Wenn ich an der Ampel warten muss, gute Gelegenheit zum langsam durchatmen. Und das ist dann so eine Akzentverschiebung weg vom hektischen Gucken. Huh, wo ist der Weißraum? Wo ist endlich die Ruhe? Wie kann ich die Ruhe finden und nutzen? Hinzu, du machst dir das einfach selber. Also du kreierst dir das Leben mit mehr Freiraum. Du kreierst dir selber die Ruhe. Du fährst dich selbst in jeder Situation so ein bisschen runter und atmest tief. Und nutzt doch mal die Gelegenheit, wenn du auf irgendwas wartest, herauszufinden, wie es dir gerade geht. Kannst ja nach innen schauen und fühlen. Und nutzt auch die Gelegenheit, wenn du gerade irgendwo spazieren gehst, herauszufinden, wie es draußen gerade so ist. Und das haben wir ja selber in der Hand. Das ist das Tolle an diesem Konzept vom Weißraum. Ich habe es in der Hand, wie sehr ich mir meine Skizzenbuchseite zumale. Das war jetzt mehr in Anführungsstrichen, die hat man bestimmt nicht gehört. Und ich habe es aber auch in der Hand, manchmal und hoffentlich bald wieder, wie voll mein Leben so ist. Ja, jetzt kommen wir zu den weißen Pigmenten in der Aquarellmalerei. Das ist von vornherein ein bisschen ein kontroverses Thema, denn weiße Pigmente, denken viele, gehören ja gar nicht in die Aquarellmalerei. Aber sei so gnädig und leih mir ein geduldiges Ohr für einige kurze Momente. Tatsächlich ist es so, dass die weißen Pigmente, es gibt da zwei, die wichtig sind, schon immer integral zur Aquarellmalerei gehört haben und auch schon immer durchweg bis heute benutzt wurden. Also es ist nicht nur so, dass die dazugehören, aber insgeheim sagen die Menschen, aber wir benutzen sie nicht, denn weiß benutzt man nicht immer. Ja, das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Nee, es gehört einfach dazu. Also es geht so weit, dass wenn du dir einen Anfängerkasten kaufst, zum Beispiel der Codman von Winsor & Newton, da ist natürlich weiß drin. Eigentlich fast alle Farbsortimente, die du dir als Sortiment kaufst, enthalten weiß. Und ich finde dieses Weiß, was im Aquarellkasten drin ist, immer so ein bisschen doof. Also dieses von Codman, dieses kleine Weiß. Das ist ein halbes Näpfchen damals gewesen bei mir. Das ist Zinkweiß. Das ist eins von den beiden Weiß. Das ist so hart. Hat sich nicht gut aktivieren lassen. Das ist aber auch der einzige Grund, warum ich das nicht so toll fand. Gehört aber dazu. Also pass auf. Es gibt zwei weiße Pigmente, die wir häufig in der Aquarellmalerei benutzen und die auch in Mischfarben mit drin sind. Und das eine ist Zinkweiß, PW4, Pigment White 4. Das ist die internationale Konvention, das so zu bezeichnen. PW4 ist Zinkweiß und auf Englisch ist es Chinese White, das chinesische Weiß. Und das wurde 1834 von Winsor & Newton erfunden für Aquarellmaler. So. Und zwar hat es, nein, mache ich später. Pass auf, erstmal die Farben und die Fakten dazu und dann, ach, das ist so aufregend. Und dann kommen wir zu dem ganzen anderen Kladderadatsch, benutzt man es oder benutzt man es nicht. Also, dieses Zinkweiß gibt es natürlich nicht erst seit 1834, es gibt es schon seit Ewigkeiten. Das ist ein Nebenprodukt der Kupferschmelze. Es fällt immer an. Es hat man dann auch schon immer für Hausanstriche und so verwendet. Und dann aber wurde es von Winsor & Newton direkt als Künstlerpigment aufbereitet seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zinkweiß ist ein warmes Weiß. Also es ist sehr hell bei direkter Draufsicht, also im 90-Grad-Winkel. Aber wenn sich der Blickwinkel verändert, wenn du von der Seite schaust, dann hat es so was Graubläuliches. Und das ist der Unterschied zwischen Zinkweiß und Titanweiß. Das ist das andere weiße Pigment. Titanweiß ist Titandioxid, PW6. Und das ist weißer als Zinkweiß, hat einen neutraleren Farbton und es ist noch deckender. Zinkweiß ist auch deckend, aber Titanweiß gehört zu den deckendsten Farben überhaupt. Und nichtsdestotrotz muss man für beide weiße Farben, die in der Aquarellmalerei benutzt werden, sagen, dass wenn du sie aufträgst und du sie jetzt nicht gerade cremig aufstreichst, sodass man den Pinselstrich sehen kann, wenn du sie aufträgst und sie deckend wirken, dann sind sie wahrscheinlich nicht mehr deckend, wenn sie trocken sind. Also die Deckkraft geht beim Einziehen des Pigments ins Papier so ein bisschen verloren. Wenn du sie bislang nicht als Tubenfarbe verwendest, dann verwendest du aber bestimmt irgendeine Farbe, die eins von den beiden Pigmenten enthält. Zum Beispiel das ganz viel geliebte Bergblau von Schminke, das enthält PW6, wenn ich mich nicht irre. Das ist so ein Mischblau. Ich benutze super gern Melonengrün von Miello. Da ist auch PW6 enthalten. Das ist dieses Hellgrün von der Wassermelonenschale. Das ist eine ganz tolle Mischfarbe. Also kann man gut in Sachen reingeben für interessante Mischeffekte. Also PW6 ist in vielen Farben enthalten. die so hell wirken. Auch in Lavendel zum Beispiel. Lavendel ist eine sehr schöne Farbe, die in Himmel eine gute Rolle spielen kann. Also wenn du sie bei der Gestaltung von Himmel mit reinbringst. Aber ich habe heute Morgen eine kleine Amsel gemalt. Die hatte in meinem Filmchen, das ich von dieser Amsel gestern gemacht habe, so eine hell schillernde Brust. Und da habe ich halt auch einfach Lavendel für genommen. Und im Prinzip dann auch ein bisschen Titanweiß dadurch. Also ich habe die Amsel mit Neutralfarbe angelegt und in den Bereichen, wo es hell sein sollte, habe ich dann Lavendel mit reingetupft in die feuchte Mischung. Ja, hat ganz gut funktioniert. Ja, aber jetzt kommen wir nochmal auf die Frage zurück. Wie ist denn das jetzt hier mit? Soll man das benutzen, soll man es nicht benutzen? Erstmal, wenn ich die Frage höre, dann mag ich nicht, dass da mitschwingt, dass es Regeln gibt. Und wenn man die befolgt, macht man alles richtig. Und ansonsten macht man vieles falsch. Das finde ich so ein bisschen schade, weil wir natürlich in unserer eigenen Kunst das alles selber festlegen können. Also für mich als Künstlerin und für jeden, der das im Hobby macht, ist es ja ein Bereich der Freiheit. Und ich weiß gar nicht, warum es da so wichtig ist, die Regeln zu erfahren, um sie dann befolgen zu können. Also macht man das nicht, finde ich nicht gut. Also dieses Normative, das brauchen wir doch überhaupt nicht. Die Frage ist, machst du es? Möchtest du es machen? Möchtest du ein Tubenweiß benutzen in der Aquarellmalerei? Weil ein Näpfchenweiß, das ist Murks. Also da muss man ja ewig Aufwand betreiben, um das zu aktivieren. Und da kann man doch einfach so eine Tube weiße Gouache sich besorgen. Und die gehört meines Erachtens in die Ausrüstung einer Aquarellmalerin hinein. So. Also schon seit immer habe ich schon eine kleine Tube Gouache dabei. Und welche Marke das ist, ist eigentlich wurscht. Ich würde sagen, Hauptsache, es ist Titanweiß und es ist Künstlerqualität. Ich benutze jetzt gerade ein Titanweiß von PBO und das duftet ganz wunderbar. Kann ich sehr gut empfehlen. Also, als Winsor & Newton 1834 dann diese Tubenfarbe Weiß für die Aquarellkünstler hergestellt hat, war das zu einer Zeit, wo das Aquarell in England anfing, populär zu werden für Käufer, für Kunstkäufer. Die Formate wurden langsam größer und die Aquarellkünstler, unter denen auch Turner, haben nach Möglichkeiten gesucht, Aquarelle derartig zu erschaffen, dass der Unterschied zwischen einem Aquarell und einem Ölbild möglichst gering ist. Dieses ganz Pastellige, was wir von Aquarellbildern häufig kennen, gerade florale Aquarellbilder sind häufig sehr, sehr zart. Das ist halt etwas, was da als Nachteil empfunden wird. Das ist auch etwas, was dem Aquarell immer vorgehalten wird, dass es ja gar nicht farbkräftig ist und gar nicht die ganze Tonwertskala ausnutzt und so. Nicht so wie in der Ölmalerei, wo du halt richtig schön dunkel werden kannst. Naja, also wie können das Aquarellmaler nun erreichen, dass sie auf Papier arbeiten, aber das Bild for all intents and purposes zum Schluss halt so ähnlich aussieht wie ein Ölbild? Und da war Gouache ein ganz wichtiges Mittel dabei, denn die Künstler verwendeten die neue Tubenfarbe, also dieses China-Weiß, als leicht trübendes Pigment. Also indem du das Weiß drunter legst und dann drüber arbeitest, verleihst du einer Lasur natürlich ein trübes Aussehen. Und Turner hat diese Technik ganz besonders häufig benutzt, also hat quasi die weiße Gouache als opakisierendes Medium verwendet. Und dadurch wird die herkömmliche, transparente, sehr luftig leichte Aquarellfarbe in eine kräftigere Farbe verwandelt. Das macht man dann passagenweise. Also gerade beim Beispiel von Turner, du hast auch schon, wie ich, ohne dass ich mich darum bemüht habe, ganz viele Bilder von Turner gesehen. Denk nur mal an seine Himmel. Also dann hast du da im Himmel viel Zinkweiß enthalten und es entstehen so herrlich zarte Übergänge. Wenn das dann alles trocken ist und du der Meinung bist, oh, da brauche ich jetzt aber doch noch eine richtig reine Farbe, dann legst du die da oben drauf. Also so wie wir das halt immer machen in der Aquarellmalerei. Und natürlich hast du dann andere Bildbereiche, die du komplett mit transparenter Aquarellfarbe bearbeiten kannst. Dadurch entsteht ein total interessanter Kontrast. Und wenn du dann ein Bild, das so kontrastreich und interessant mit trüber Farbe, mit leuchtender Farbe gestaltet wurde, wenn du das dann auch noch lackierst, wenn du da Sprühlack drauf sprühst, und dadurch werden alle Passagen noch mal kräftiger und leuchtender, dann ist da kaum ein Unterschied zwischen einem derartig erzeugten Aquarellbild und einem Ölbild. Mit dieser Technik, also quasi weiße Gouache als opakisierendes Additiv zu benutzen, haben Aquarellkünstler im viktorianischen Zeitalter in England gern verwendet. Und das hat zur Steigerung des Bildverkaufs geführt. Das hat die Legitimität des Mediums Aquarell erhöht. Und nichtsdestotrotz haben natürlich die, die das nicht tun wollten, die Traditionalisten, wenn man sie mal so nennen möchte, zu der gleichen Zeit auch schon die Legitimität dieser Technik bestritten und behauptet, dass die deckende Farbe den Geist der transparenten Aquarellfarbe ja verletze. Und dieses Verletzen, also das Wort, das dafür im Original verwendet wurde, violate, war gleichbedeutend mit vergewaltigen. Und das war auch so gemeint. Also die Verwendung von Gouache im Aquarell vergewaltige den Grundcharakter vom Aquarell. Und dann wird die ganze Sache natürlich schon zu einer moralischen Angelegenheit. Dann geht es ja jetzt nicht mehr nur darum, sieht das gut aus oder sieht das nicht gut aus, lässt sich das gut verkaufen. Also auf der Ebene braucht man überhaupt nicht über Gouache streiten oder nicht. Es ist eine ganz einfache Möglichkeit, helle Stellen im Bild zu erzeugen. Und ja, wenn du dann nicht ewig rumgefriemelt hast mit irgendwelchen Abdeckflüssigkeiten und dann ist es wieder nichts geworden, sondern wenn du von vornherein ganz straight sagst, ich nehme dann da zum Schluss an der Stelle die Gouache, anders kriege ich mein Licht da sowieso nicht erzeugt und es ist auch das zeitökonomischste, wenn deswegen deine Bilder so eine große Leichtigkeit atmen und alle Leute, die die aus den Händen reißen, dann ist es auch wirklich egal, ob da irgendjemand sagt, das macht man aber nicht. Ja. Aber dieses Vorurteil, dass man das eben nicht hätte, das hat sich ja bis heute durchgezogen. Und ich glaube, du hast jetzt schon rausgehört, dass ich das doof finde. Also ich finde es jetzt nicht so doof, dass ich zu jemandem hingehen würde und sagen würde, du bist ja doof, dass du das sagst. Das ist nicht meine Art. Aber komm, wir müssen uns da nicht so beschränken. Es gibt echt viele Möglichkeiten, helle Stellen im Aquarell zu erzeugen. Und warum sollen wir dann da sagen, Gouache gehört nicht dazu. Das ist eine ganz legitime Möglichkeit. Also klar habe ich in meinen Kursen, gerade in dem Kurs das Wiesenaquarell, da habe ich auch ein ganzes Kapitel drüber, wie man helle Stellen in der Wiese erzeugen kann, ohne Weiß zu benutzen, weil es einfach total Spaß macht, auch mal andere Dinge zu machen. Oder ein großes Repertoire an Techniken zu besitzen. Du kannst die hellen Stellen mit Wachs abdecken, dann bleiben sie aber immer so, wie sie aussehen, wenn du Wachs drauf tust. Du kannst Rubbelkrepp benutzen, du kannst Sgraffito verwenden, ganz zum Schluss. Das ist immer eine gute Technik, um Sachen noch zu retten, bloß dass dabei das Papier kaputt geht. Aber es funktioniert echt gut. Du kannst mit einem ganz, ganz trockenen Pinsel malen, so dass einige Stellen am Papier automatisch weiß bleiben. Da gibt es echt eine große Bandbreite und weiße Gouache gehört dazu. Die Deckfarbe, die du bei Schülerfarbkästen in der Tube mit drin hast, da steht ja dann immer weiße Deckfarbe drauf. Das ist tatsächlich auch Gouache, aber die ist nicht in Künstlerqualität, die ist gering pigmentiert und die ist häufig auch so gut wie gar nicht deckend. Also, an der Stelle merkst du auch gleich, ob es nur Aquarellfarben sind oder Gouache. Für mich ist es irgendwie alles eins. Also Gouache sind halt deckende Aquarellfarben und deckende Wasserfarben und Aquarellfarben sind transparente Wasserfarben. Aber da gibt es ja gar keine Notwendigkeit, die Wände so hochzuziehen, ne, zwischen den verschiedenen Medien. Da sind wir ja alle Freunde und es ist alles interessant, man kann mit allem spielen. So, ich wollte dir an dieser Stelle eigentlich im Zusammenhang mit den weißen Pigmenten gern erzählen, wie toll das ist, wenn man mit Weiß grundiert und dann darüber malt. Und dass dieser Effekt, den ich beschrieben habe, den Turner so häufig eingesetzt hat, dass der auch wirklich so funktioniert. Aber ich habe es bisher immer vergessen. Ich habe jetzt gerade den Landschaftskurs im Live-Durchlauf und habe das auch da in der Vorbereitung einfach immer vergessen, das auszuprobieren. Und mittlerweile bin ich schon in der Vorbereitung vom Live-Durchlauf vom Rosenkurs, Malfreude mit Rosen. Den habe ich, glaube ich, 2021 an den Start gebracht. Ja, das war mein erster Online-Kurs. Und ich möchte da jetzt auch mal einen Live-Durchgang mitmachen. Und ich versuche mich daran zu erinnern, in der Vorbereitung davon, jetzt in den nächsten Wochen, einfach mal diese opakisierende, also diese Technik einzusetzen, wo dann Bereiche deckender und trüber werden. Das wäre doch total spannend. Dann kann ich nämlich mal zurückmelden, wie das so funktioniert. Aber für Turner hat es schon mal gut funktioniert, wie wir alle wissen. Also, Take Home für dich jetzt. Es gibt zwei weiße Pigmente. PW4 ist Zinkweiß, ist nicht ganz so deckend wie PW6 Titanweiß. Und beide gehören, oder eins von beiden gehört in die Ausrüstung von Aquarellmalern hinein. Und Weißraum ist, wenn um dein Motiv herum kein Hintergrund ist, sondern das weiße Papier. Und Weißraum in deinem Leben ist, wenn um all die Dinge, die wichtig sind, herum Freiraum für dich zum Atmen und Leben und glücklich sein ist. Das wünsche ich dir ganz doll und ich freue mich drauf, von dir zu hören, was denkst du denn über die Sachen? Die E-Mail-Adresse vom Podcast ist post@antigillend.com. Schick mir gerne Nachricht, freue ich mich ganz doll drüber. Und ja, schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Das mit dem Haus kriege ich jetzt hoffentlich ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser. Und dann gibt es bald wieder eine interessante Podcast-Folge. Bis dahin, tschüss. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass einige der Tipps für dich nützlich waren. Wenn du auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast, auch da, wo du ihn jetzt gerade hörst. Und wenn du ihn bewerten möchtest, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify richtig doll freuen. Mehr zu den Themen, die ich hier anspreche, gibt es auf meiner Webseite www.antigillen.com und da kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden und erfährst von Kursen, Angeboten und allem anderen noch ein bisschen eher als Podcast-Hörer. Wir hören uns bald wieder. Tschüss!